Deutschlandfunk, Medias Res.
Und einem Herrn, der Tory-Vorsitzender und damit britischer Premierminister werden möchte und zu diesem Zweck seinem Publikum einen Räucherhering entgegenhält.
This kipper, which has been presented to me by just now by the editor of a national newspaper.
Dieser Fisch stamme von einem Räucherer der Isle of Man, so Johnson. Der könne nun seine Heringe nicht mehr verschicken, ohne ein Paket Eis dazuzulegen, was seine Kosten unnötig erhöhe. Natürlich wieder so eine EU-Maßnahme, meint Johnson, und bestärkt damit einmal mehr die Vorurteile etlicher Briten gegen die EU.
A plastic ice pillow.
Das Problem nur, die Heringe so zu verpacken, geht auf ein britisches Gesetz zurück, wie die EU-Kommission sich beeilte, richtigzustellen. Nur ist die Frage, ob diese Richtigstellung die Johnson-Fans unter den Tory-Mitgliedern überhaupt interessiert. Denn so ist der Mensch, nicht nur der britische. Er liebt Geschichten, die seine eigenen Vorurteile bestätigen. Keine Frage, Johnson ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Und das war er schon in seiner ersten Karriere als Journalist. Nachdem er bei der Times gefeuert worden war, weil er König Edward II. Mit einem Lustknaben durch einen Palast hatte wandeln lassen, der da noch gar nicht erbaut gewesen war, ging Johnson zum Daily Telegraph und wurde 1989 Korrespondent in Brüssel. Dort erlebte ihn auch Michael Stabenow von der FAZ. Ich fragte Stabenow vor dieser Sendung, ob Johnson schon damals der Paradiesvogel war, als der er sich uns heute präsentiert.
Ja, absolut. Also auch vom Äußeren war er genau der Boris, wie man ihn heute kennt und wie er sich gerne präsentiert. Das heißt, wenn er irgendwo in einem Raum erscheint, dann ist er sofort im Blickpunkt, schon allein aufgrund seiner äußeren Erscheinung. Damals war er natürlich genau 30 Jahre jünger, aber ähnlich stämmig gebaut, hatte diese strohblonden Haare und diese tiefe, sonore Stimme. Und das war also sicher für die Pressesprecher der Europäischen Kommission, die mit ihm zu tun hat, schon ziemlich angsteinflößend, wenn er dann ansetzte und Fragen stellte.
Wie waren denn seine Fragen?
In der britischen Presse gibt es eine etwas andere Tradition als bei uns. Also man versucht eher konfrontativ zu fragen, um Informationen herauszulocken, während die kontinentaleuropäischen Journalisten eher versuchten, nach Fakten zu fragen und dann nachzubohren. Insofern war das auf den ersten Blick nicht überraschend. Was überraschender war, war erstens, was er gefragt hat im Einzelnen und zweitens, was er dann daraus gemacht hat. Und da war dann oft dann die Grenze zwischen Wahrheit und Märchen überschritten.
Haben Sie ein paar Beispiele für uns?
Als er eintraf in Brüssel 1989, da stand das Parlamentgebäude, in dem die Kommission ungefähr 20 Jahre gesessen hatte, stand noch, und dann stellte sich heraus, dass das Asbest verseucht war. Dann musste man umziehen in ein anderes Gebäude, und in dem Gebäude, das war so ein Raum wie im Kino, da saßen die Sprecher ganz unten am Tisch und oben dann die Journalisten, und er stand meistens in der letzten Reihe und zeigte dann mit dem Zeigefinger auf die da unten. Und da kamen eben so Fragen, wie sieht's aus zum Beispiel mit der Größe von Kondomen? Da waren die Sprecher ziemlich verdattert. Was dann herauskam, war, dass also da unterschiedliche Planungen waren, weil sich herausgestellt habe, dass die Geschlechtsteile von Italienern etwas kleiner dimensioniert seien als die der übrigen Europäer. Hintergrund der Geschichte war, dass es darum ging, Sicherheitsnormen festzulegen. In einer Zeit, da damals ja die Mundschwächekrankheit AIDS um sich griff, es war immer ein Körnchen Wahrheit dran oder fast immer. Denn er hat dann zum Beispiel auch in einer Riesengeschichte eine Story erzählt, dass geplant sei, das Bernamo-Gebäude in die Luft zu sprengen, was sich dann herausstellte als totale Ente. Man muss eben wissen, dass dieses Gebäude damals abgerissen und saniert werden musste, weil es eben Asbest verseucht war. Und man muss sich nur mal vorstellen, was passiert wäre, wenn man dieses Riesengebäude damals in die Luft gesprengt hätte. Also absolute Erfindungen. Wir damals von der FAZ, wir wurden da in Ruhe gelassen meistens, aber ich erinnere mich an einen schottischen Kollegen, der kriegte dann einen Anruf und der sollte dann herausfinden, welcher Betrieb den Sprengstoff liefern könne, um dieses Gebäude dann in die Luft zu jagen.
Warum hat Johnson das gemacht? War das Kampf um Aufmerksamkeit? Wollte er Aufmerksamkeit für seine Person oder war er einfach auch ein fauler Korrespondent?
Faul war er bestimmt nicht. Er war also sehr kreativ und hat auch viel geschrieben. Was damals auch schon bestand, ist, dass die britische Presse allgemein viel eurokritischer, euroskeptischer war als die klassische kontinentale Presse. Ich kann mich erinnern, als ich hier in den 80er Jahren anfing, da waren wir eigentlich alle gut Europäer. Und das hat sich dann Anfang der 90er Jahre geändert mit der Diskussion um den Maastrichter Vertrag. Man erinnert sich an die Schlagzeile der Bild-Zeitung, Europa will uns unsere D-Mark wegnehmen. Und da erinnert sich eine ganze Menge. Und er kam gerade in dieser Zeit, als sich die Stimmung insgesamt etwas wendete. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass er sich bemüßigt fühlte, noch mehr über die Stränge zu schlagen, als andere das getan haben.
Wie ernst wurde er denn eigentlich damals in Brüssel von seinen Journalistenkollegen genommen?
Mir kam er damals eher vor wie ein Autist, der eben vor allem an sich selbst und seine Storys dachte. Es war aber so, dass er durchaus ein geselliger Mensch war. Er hatte vor allem im Kreis der britischen Kollegen viele, viele Freunde. Aber man blieb damals unter sich und das galt nicht zuletzt auch für die britischen Kollegen. Ansonsten gab es schon viele Kontakte. Es gab damals auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man einfach sich ausgetauscht hat. Was schreibt ihr denn heute? Und als Boris dann diese ungeschriebenen Regeln brach, dann war es halt so, dass bei vielen britischen Kollegen dann abends um 7, 8, 9, 10, je nachdem, wann die Story von Boris auf dem Markt war, das Telefon klingelte und die klassische Frage kam, warum haben wir das denn nicht? Also jetzt macht mal, recherchiert mal.
Erinnerungen von Michael Stabenow, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, an Boris Johnsons Zeit als Brüssel-Korrespondent. Mehr zum Thema und Erfahrungen von anderen Journalistenkollegen mit Boris Johnson auf unserer Medias Res-Seite im Netz www.deutschlandfunk.de/medias-res.